ich glaube, das Ziel ist gar nicht so sehr, nur die gesetzlichen Mindestanforderungen einzuhalten, die ja alle total viel Sinn machen, sondern wir müssen einfach eine Wahrnehmung schaffen, dass es für die Menschen in Räumen, gerade im Bereich, wo man arbeitet, extrem viel bringt und super viele Vorteile hat. Ne?
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
3, 2, 1, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast des technischen Vertrauens. Beachten Sie auch den Genitiv mit dem herausragenden Martin Lenz, der kurzfristig sich noch entschieden hat, das halbe Studio umzubauen. Omnipräsent, wie er ist, immer da, immer gut gelaunt. Und heute mit einem Thema, das uns allen am Herzen liegt. Wir reden nicht über die abgeschlossene Bundestagswahl oder die Regierungsneubildung in Österreich.
Schöne Grüße an der Stelle.
In Deutschland. Wir reden einfach gar nicht über Politik, Martin, außer an dieser Stelle nochmal der Aufruf an alle Neukirchen und Flöhner. Wählen Sie Martin Lenz zu Ihrem Bürgermeister. Ja, er ist Problem, unpolitisch, er ist wählbar, er ist Problem immer ist
am
präsent.
Ende, am Ende können die Leute das glauben. Stell dir mal vor, dann gibt es so Wahlzettel, wo einfach unten drunter noch Leute Martin meinen Namen.
Ich glaube, da würdest du Erfolg haben. Warum wärst vielleicht du nicht mal, deiner weißt, politischen Pflicht nachzukommen?
Weißt du, was ich glaube, ich mache? Ich glaube, wenn in Bottrop das nächste Mal Bürgermeister
ist, im September,
dann hänge ich einfach mal ein paar Wahlplakate auf mit deinem Gesicht.
Aber da werden so Teufelshörner dran gemalt, das garantiere ich dir.
Lustiges werde ich mir da ausdenken.
Ja, und ich weiß, wie der Werbeslogan ist? Das Elend hat viele Gesichter, jetzt können Sie auch eins wählen. Bottrop, Pleitegesicht zu Pleitestadt.
Ich dachte, du sagst dann wieder, hier sehen Sie, dass auch der Fachkräftemangel in der Politik angekommen ist.
Nein, das ist einfach, ja gut, der ist schon seit ein paar, der ist so ein paar längere Jahre existent. Aber nochmal, jetzt mal ein ernst gemeintes Wort. Ich finde, niemand Besseres kann diese Stadt repräsentieren als du.
Das sehe ich etwas anders. Ja. Da gibt es deutlich bessere Leute.
Die besser aussehen oder die kompetenter sind.
Nichtsdestoweniger glaube ich tatsächlich, mehr junge Leute müssen in die
noch
Politik gehen.
Noch jünger als du?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt viel zu wenig junge Leute, die in die Politik gehen. Da schließe ich mich jetzt mal ein.
Ja.
Aber ich glaube generell würde das vielen Ländern der Welt gut tun, wenn einfach mehr junge Leute auch bereit wären, sich aktiv dann, in der Politik
jetzt seid
zu beteiligen.
Ihr dran. Wir übergeben jetzt das Zepter in gute Hände.
Du bist ja schon über 40, ne?
Ich bin auch schon optisch über 40, aber schon seit 20 Jahren bin ich optisch über 40. Aber plastische Chirurgie macht es möglich. Die wenigsten wissen ja, dass ich Ende 50 bin. Was lachst du denn da? Das ist altersdiskriminierend. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um mein Alter oder deine politischen Ehren und Ämter. Ich nenne dich weiterhin einfach den Bürgermeister von
Fühl. Wie alt bist du? Ende 50?
Ende 50 bin ich. Man sieht es mir nicht an, oder?
Also doch, also ich glaube, wenn wir die Treppe runterlaufen, habe ich schon öfter mal gedacht. Irgendwie knackt das.
Also meine Gelenke einfach, ja. Ist ja Verschleiß, Leistungssport.
Aber so von der Kompetenz hätte ich gedacht, du bist gerade so Ende
Anfang 20.
Anfang 20,
ja, ist auch so. Ja, man muss halt bei viel Ahnung und wenig Ahnung muss man halt immer kompetent
sein. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn du die fragst, wie geht's dir so, dann sagen die, ja, weißt du, morgens früh fühle ich mich immer so wie kurz vorm Altenheim und abends fühle ich mich wie kurz vorm Stimmen.
Oh mein Gott, wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Thema, Martin?
Vielleicht drücken wir nochmal Rack und fangen nochmal von vorne an.
Nein, wir fangen nicht von vorne an, wir ziehen das durch.
Wir fangen jetzt an. Wir wollten heute mal reden über
Büros
und Lüftung in Büros, beziehungsweise die auch gesetzlichen Rahmenbedingungen dahinter, weil das wissen nämlich viele gar nicht. Manche Sachen müsste man nämlich eigentlich tun.
Und da sind wir gespannt, was es nämlich wäre, weil der eine oder andere hat ja vielleicht schon eine E-Mail, nicht bei uns, aber an anderen Unternehmensstandorten, auch nicht der Trox-Gruppe, im Postfach. Die Firma Google oder SAP, die sagen, kommt mal bitte wieder zurück ins Büro. Wir haben euch vermisst und wir wollen euch jetzt 5 Tage die Woche wieder bei uns sehen. Und der eine oder andere wird sich wundern, was sich vielleicht in der Technik getan hat in den letzten Jahren seit Corona. Vielleicht auch gar nichts bei sich im Speziellen. Nur angenommen, wir müssten heute die Martin Lenz Enterprises Hauptzentrale neu bauen. Welchen Anforderungen würden wir denn da ins Auge bringen?
Tatsächlich, glaube ich, sind die Anforderungen, über die wir heute sprechen, für Bürogebäude, die sind gar nicht durch Corona so stark abgewandelt worden. Die waren vorher auch schon da.
Nicht verschärft worden, immer noch da, immer noch
existent. Gar nicht so im Detail, wie sich das über die Jahre verändert hat, habe ich mir nicht angeschaut, aber ich habe den letzten Stand angeguckt und der ist jetzt, glaube ich, gar nicht so anders, als ich den vor Corona in Erinnerung hatte.
Das ist interessant.
Aber das werden wir gleich sehen und wir wollen ja auch nicht nur in Büros lüften, weil es der Gesetzgeber vorschreibt oder es vielleicht gut findet, sondern wir wollen das ja vor allem tun, weil es einfach für die Menschen besser ist. Und da gibt es ja einen Haufen von Studien zu, wissenschaftlichen Studien.
Über Jahrzehnte schon. Da haben
sich ganz, ganz viele Menschen mit beschäftigt. Ja. Und ich habe aber heute mal so ein paar Slogans mitgebracht oder ein paar Zitate, die ich entnommen habe aus renommierten Studien, die das einfach nochmal so ein bisschen prägnant darstellen. Und die würde ich einfach mal durchgehen. Sind vier Stück. Also das erste, was ein Professor Wagocki herausgefunden hat, den mag der ein oder anderen kennen, der hat sich sehr, sehr viel mit dem Thema Luftqualität in Innenräumen beschäftigt und mit der Frage, was macht das mit dem Menschen? Und da gibt es eine Studie, woraus kommt, eine Verdoppelung der Außenluftrate verbessert die Arbeitsgeschwindigkeit jetzt in dem Fall von Schülern um durchschnittlich 8%. Bei bestimmten Aufgaben betrug die Leistungssteigerung sogar 14%. Da wird jetzt so ein pragmatischer Ingenieur sagen, das sind 10-15%. Das ist aber auf jeden Fall mal eine Hausmarke. Ne?
Auf jeden Fall.
Es hört sich immer so wenig an, aber wenn man sich jetzt überlegt, was das in der Praxis auch in Büros heißen würde, das heißt
auch die Zeit der Zugehörigkeit.
Wenn ich jetzt überlege, dass ich 10% Effizienzsteigerung mache, dann heißt das auch, ich könnte das Gleiche schaffen mit 10% weniger Mitarbeitern oder in 10% weniger Zeit. Ne?
Ja.
Das ist quasi schon.
Bei mir ist es halt viel Pause.
Ja, bei 10% mehr Pause.
Bei dir ist ja so, wenn du mit anpackst, ist wie wenn zwei andere
los. Das hat meine Oma schon immer gesagt und die hatte recht, muss man sagen.
Was ich auch sehr extrem interessant finde. Ja. Ich weiß nicht, ob du Schachspieler bist.
Null.
Ich hätte nämlich auch mal geguckt, ob man was findet zum Thema Feinstaub. Und da hat eine Forschergruppe um drei Personen, wen das interessiert, der kann mich gerne kontaktieren.
Shownotes.
Wo man diese Studie findet, die haben untersucht, wie der Feinstaub sich auswirkt auf die Schachspielfähigkeiten von Menschen. Und da ist bei rausgekommen, dass eine Zunahme des Feinstaubes im Bereich PM2,5.
Das musst du kurz erklären für die Leute,
alle Partikel, die kleiner sind als 2,5 Mikrometer. Eine Zunahme dieser Partikel um 10 Mikrogramm, das hört sich jetzt
wenig an,
ist aber eigentlich realistisch. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt eine vernünftige Filtration hat von der Außenluft zur Innenluft, dann hat man schnell eine Verbesserung um 10 Mikrogramm. Also eine Zunahme des Feinstaubes um diese 10 Mikrogramm erhöht die Wahrscheinlichkeit eines falschen Spielzuges beim Schach um,
was schätzt ihr?
100%.
26,3%.
Da war ich ja nah dran.
100% wäre ein bisschen übertrieben.
Aber das nur über 10 Mikrogramm Feinstaub, das ist schon, fand ich schon quasi bemerkenswert. Dann auch ganz nett, hier habe ich eine Studie gefunden aus China von der Jiao Tong University. Da hat man mal sich mit dem Temperaturanstieg und so weiter beschäftigt. Findet man aber auch bei anderen Universitäten aus Dänemark und so weiter. Da hat man rausgefunden, ein Temperaturanstieg um 2 Grad Celsius kann zu einem Nachlassen der kognitiven Leistungsfähigkeit von 10% führen. Auch das gibt es in Studien von der Technischen Universität in Dänemark. Mhm. Die haben sich auch viel mit dem Thema beschäftigt, auch Einfluss der Außenluftrate.
Interessanterweise an der Stelle eingehakt, ohne jetzt pauschale Schelte zu betreiben, in den PISA-Studien liegen ja nordeuropäische Länder meistens vorn und die haben ja schon seit mehreren Jahrzehnten die mechanische Lüftung und auch bestimmte Raten und Luftqualitäten gesetzlich vorgeschrieben und setzen die auch um. Es scheint ja was dran zu sagen.
Die Anteile von mechanischer Lüftung in Schulen ist in Skandinavien deutlich, deutlich größer, weil es da einfach schon viel länger gesetzliche Vorgaben gibt und so weiter. Genau, das Letzte, was ich mitgebracht habe, Kinder in Schulen und zu Hause ohne Befeuchtungsanlagen haben eine 7,1%ige Abwesenheitsrate. Kinder in Schulen und zu Hause mit Befeuchtungsanlagen nur 1,3%. Das heißt, auch da sieht man einen klaren Einfluss auf die Gesundheit, wenn es um das Thema Raumluftfeuchte geht. Man hätte hunderte von Zitaten bringen können. Ich habe mal die wichtigsten mitgebracht oder so ein paar, nicht die wichtigsten, aber die so am prägnantesten sind. Aber
zusammengefasst eigentlich, es gibt eine signifikante Anzahl von Studien, die unabhängig voneinander auf dasselbe Ergebnis
kommen. Ja, also eigentlich kann man heute ganz, ganz sicher davon ausgehen, dass es einen signifikanten Einfluss gibt der raumlufttechnischen Konditionen auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden
und auf die Leistungsfähigkeit der Menschen.
Und das ist was, glaube ich, was man nie vergessen darf, auch bei den gesetzlichen Mindestanforderungen, über die wir jetzt vielleicht gleich reden, dass das halt einen riesen Einfluss hat. Und wir müssen uns immer vorstellen, ich weiß gar nicht, das hat man, glaube ich, ganz am Anfang in einer der Folgen schon mal besprochen,
was das dann heißen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich reduziere zum Beispiel mit einer vernünftigen Lüftungsanlage die Krankheitsquote in einem Unternehmen um 3% zum Beispiel.
Alleine schon der Punkt jetzt mit den Schülern.
Oder ich erhöhe die oder ich erhöhe die Leistungsfähigkeit um 10%.
Ja.
Weil der Temperatureinfluss ist natürlich auch nicht linear. Das darf man auch nie vergessen, dass wenn ich jetzt im Sommer in einem Büro 30 Grad habe, das habe ich tatsächlich auch in so einem Diagramm mal dargestellt, das können Sie jetzt nicht sehen, aber wenn Sie zum Beispiel 20 Grad, sagen wir mal 22 Grad, da geht man davon aus, dass es eigentlich so ziemlich ideal ist für die kognitiven Fähigkeiten, da sinkt das bei 30 Grad schon fast um 20% nach unten. Ne?
Ja, der sogenannte Wohlfahrtsverlust oder auch der ökonomische Verlust rein von der volkswirtschaftlichen Betrachtung ist signifikant und ist ja auch nachweisbar, weil ja interessanterweise, und das ist auch das Argument der meisten Leute, die genau so planen, du zahlst ja jedem trotz alledem, ob er jetzt 100 oder 120 oder nur 70%
genau das Gleiche.
Immer dasselbe.
Ja. Und das Faszinierende ist ja immer, wenn du dann mal wahrnimmst, wie viel Geld von Unternehmen ausgegeben wird, um jetzt besser zu werden in Prozessen, um Arbeitsabläufe zu verbessern, um zu restrukturieren, um dann Effizienzsteigerungen irgendwie hinzubekommen, dann glaube ich, wäre oft der Aufwand zu investieren in eine vernünftige Lüftungs- und Klimalösung eigentlich für den sicher eintretenden Effekt viel, viel kleiner.
Ja, das letzte Argument, was natürlich viel immer gebracht wird, ist, Finanzer tendieren ja dazu immer zu sagen, was ist denn der Return on Invest? Und wenn man dann davon ausgeht zu sagen, dass halt 80-85% der Gesamtausgaben eines Unternehmens nicht auf das Gebäude, sondern auf das Personal in dem Gebäude entfallen, über den Zeitraum von 10 oder 15 Jahren, ist der ROI natürlich signifikant höher. Wenn ich 10% Rendite bekäme bei denselben Ausgaben und nur minimal mehr investieren müsste für den Bereich der Lüftung oder mechanischer Zufuhr von Frischluft, dann ist das eigentlich selbsterklärend. Nur viele denken halt nicht so weit. Wir schauen trotzdem rein. Lass uns mal gucken, was die Gesetze und die Rahmenbedingungen sagen. In welchem Korsett bewegen wir
uns? Genau, das will ich auch nochmal aufräumen, weil ich auch festgestellt habe, dass das gar nicht so klar ist überall. Also das Erste, was man wissen muss, es gibt eine Arbeitsstättenverordnung.
Ne?
Okay. Das wird jeder schon mal gehört haben. Die hat auch gesetzlichen Charakter. Das heißt, die Schutzziele, die da definiert werden für Arbeitsstätten, die muss man erreichen, die Ziele.
Okay.
Ganz wichtig ist dann immer die Frage, wie stelle ich denn sicher, dass ich diese Ziele erreiche und meiner gesetzlichen Pflicht als Arbeitgeber quasi nachkomme? Und auch da gibt es Hilfsmittel, und zwar gibt es technische Regeln für Arbeitsstätten beziehungsweise Arbeitsstättenrichtlinien, nennt man die auch im sprachlichen Gebrauch. Da hat man Richtlinien veröffentlicht, die beschreiben, was man denn tun kann oder sollte, um sicher den gesetzlichen Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung gerecht zu werden.
Eine Empfehlung, sagst du?
Ja, also diese technischen Regeln für Arbeitsstätten, die haben, also diese Arbeitsstättenrichtlinien, die haben keine gesetzliche Pflicht. Man kann aber, wenn man sie einhält, sicher davon ausgehen, dass man der gesetzlichen Pflicht der Arbeitsstättenverordnung im Hinblick auf das Erreichen der Schutzziele
gerecht wird.
Okay. Wenn ich jetzt sage, mich interessieren diese Arbeitsstättenrichtlinien nicht, ich will das anders lösen.
Möglich.
Kann ich das auch tun?
Ja.
Ich muss aber dann sicherstellen, dass ich die Schutzziele erreiche.
Okay. Und da muss ich wahrscheinlich einen Nachweisprozess dazu führen, um zu diesem Ergebnis kommen zu können, damit es auch an einer neutralen Stelle oder einem Dritten gegenüber sachkundig erklärt werden kann.
Genau. Das heißt, im Umkehrschluss auch auf der sicheren Seite ist, wenn man diese technischen Regeln für Arbeitsstätten einhält. Weil dann kann man sich auch sicher sein. Ich habe den Stand der Technik, der da beschrieben ist, eingehalten.
Ja.
Und erfülle auch die Schutzziele der Verordnung, weil das einfach in diesen Richtlinien konkretisiert wird. Ne? Das heißt, wichtig ist, dass man das weiß. Es gibt einen gesetzlichen Charakter, eine Pflicht. Wenn ich der sicher nachkommen will, dann kann ich mich relativ einfach an diese Arbeitsstättenrichtlinien halten. Tue ich das nicht, muss ich das anders sicherstellen, dass ich die Schutzziele erfülle.
Okay.
Und da ist jetzt wichtig zu wissen, diese Arbeitsstättenrichtlinien gibt es dann natürlich für unterschiedliche Arten. Und eine Arbeitsstättenrichtlinie beschäftigt sich mit dem Thema Lüftung ganz konkret. Und da ist halt am Anfang so beschrieben, was sind so die ist der Geltungsbereich und wann gilt das überhaupt? Und da ist definiert, dass das für alle Arbeitsplätze in umschlossenen Arbeitsräumen gilt, dass Arbeitsverfahren, körperliche Betätigung und Belastung und Anzahl der Personen berücksichtigt werden. Es wird auch empfohlen, diese Arbeitsstättenrichtlinie, 3.6 ist das im Übrigen, wer die suchen will, auch in Pausen und Bereitschafts- und Erste Hilfe, Sanitärräumen und so weiter einzuhalten. Also auch in diesen Räumen, wo man jetzt nicht dauerhaft drin ist, wie in einem Büro, wird sie empfohlen. In allen anderen das kann nicht nur eine Empfehlung, sondern da muss man das quasi so realisieren, wie es beschrieben wird.
Ja.
Und dann gibt es noch Verweise zu anderen Verordnungen und so weiter. Aber erstmal ist da relativ klar gesagt, diese Arbeitsstättenrichtlinie gilt für typische Büros. Über die reden wir jetzt heute. Wir reden jetzt nicht über die Räume drumherum, sondern wir konzentrieren uns auf
weil
die
das Räume. Ja, eine spannende Diskussion ist, die wir hier nicht aufmachen werden. Nur in der Argumentation, da wir auch über das Thema Schullüftung öfters gesprochen haben, gibt es ja die Fragestellung, ist ein Klassenzimmer eine Arbeitsstätte?
Also
weil seitdem man ein Lehrer, eine Lehrerin oder wer auch immer dort als pädagogisches Personal beschäftigt ist, hat ja dort eigentlich Arbeitsstätte.
Das glaube ich ist auch wichtig. Das würde ich jetzt vielleicht heute gar nicht das, so groß machen.
Nur als
aber bei allem, was wir jetzt erzählen, muss man eigentlich davon ausgehen, die Arbeitsstätte Klassenraum ist für den Lehrer eine Arbeitsstätte und eigentlich gelten da die Anforderungen gleichermaßen.
Eigentlich nämlich schon, weil wir reden immer viel über Schülerinnen und Schüler. Keiner redet über Lehrerinnen und Lehrer.
Genau. Aber jetzt fangen wir mal an bei Büros. Was passiert in dieser Arbeitsstättenrichtlinie 3.6 für Lüftung? Wer die suchen will oder finden will, der findet die im Internet. Da sind Mindestanforderungen definiert, was man quasi oder die man erfüllen muss. Und dann geht es jetzt in die klassischen kommt jetzt zu den klassischen Werten, die man betrachtet, zum Beispiel CO2-Konzentration.
Ja.
Da ist ein Wert definiert, den man nicht überschreiten sollte.
Ja.
Wenn man den überschreitet, muss man Maßnahmen ergreifen. Was glaubst du, was das für ein Wert ist?
Ich kenne aus der ganzen Pandemiediskussion immer nur diesen Wert von 1000 Parts per Million.
Genau, das ist genau richtig. Auch in der Arbeitsstättenrichtlinie steht, unterhalb von 1000 ppm sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Für alle, die es nicht ganz umreißen, was wir damit meinen, also 1000 CO2-Partikel pro Million Partikel bedeutet auf den Kubikmeter Luft gesehen oder auf den gesamten
Partikels
Raum?
Partikels per Million ist eine Konzentration in der Masse per Million quasi.
Okay,
also in der Raumluft. Was man wissen muss, draußen hat man ungefähr 400, leider heute manchmal auch ein bisschen mehr aufgrund des CO2-Emissionen. Aber im Grunde genommen ist das immer die Vergleichsgröße. Mhm. Nicht, weil man weil das CO2 jetzt wirklich ein Problem ist, aber weil der Mensch ja CO2 produziert.
Ja.
Und deswegen eignet sich dieser Wert super, um die Luftqualität im Raum zu bewerten.
Irgendwie zu bewerkstelligen.
Genau, also da sind auch andere Substanzen, die die Luft schlecht machen und die Arbeitseffizienz leiden lassen, die jetzt nicht CO2 sind. Mhm. Die würde man aber mit dem Anstieg des CO2s quasi gleichzeitig auch wahrnehmen in der Messung. Alles zwischen 1000 und 2000 ppm, da sagt dann die Arbeitsstättenrichtlinie, da muss man das Lüftungsverhalten verbessern und überprüfen, einen Lüftungsplan aufstellen und so weiter.
Bedeutet
also, da muss
aber
man
auch
wirklich Maßnahmen einleiten.
Auf Fensterlüftung?
Ja, genau.
Also egal
muss man
was.
Wirklich, muss, man muss handeln. Ne?
Ja.
Also das ist wichtig. Ist man überhalb von 2000 ppm muss man handeln und oberhalb von 2000 ppm muss man sogar umfangreiche Maßnahmen einleiten. Genau, und dann ist natürlich die Frage, wann misst man das oder wann wird das kontrolliert?
Gute Frage.
Und da muss man sagen, in der Arbeitsstättenrichtlinie heute steht drin, nur bei begründetem Verdacht. Und dann wird halt gemessen und geprüft. Das heißt, könnte jetzt sein, dass ein Arbeitnehmer sich zum Beispiel beschwert und sagt, ich habe Kopfschmerzen oder die Luft ist hier schlecht. Dann gäbe es einen begründeten Verdacht. Wenn jetzt jemand denkt, das kommt in der Praxis nicht vor, dann mag das so sein. Was ich aber noch erzählen will, ist, dass es die europäische Gebäuderichtlinie gibt, EPBD, über die hatten wir ja schon mal gesprochen, die dafür sorgen wird, dass die Überwachung der Luftqualität in vielen Gebäuden gesetzliche Pflicht wird in ein paar Jahren. Ne? Das heißt, früher oder später wird es mehr Monitoring geben von Luftqualitäten und dann wird das auch zunehmend zum Thema, glaube ich, weil man dann viel öfter wahrnimmt, dass in vielen Gebäuden diese CO2-Werte, die vorgeschrieben sind, nicht eingehalten werden. Dann gibt es noch eine Anforderung an die Luftfeuchte, auf die will ich jetzt nicht so detailliert eingehen. Aber wichtig ist noch das Thema Wärme beziehungsweise Wärmelasten. Da ist auch in der Arbeitsstättenrichtlinie was zu gesagt worden.
Und zwar
gibt es Temperaturbereiche, die man einhalten muss. Da gibt es einen Verweis nämlich zu einer anderen Richtlinie und da ist klar definiert, dass man bei leichter Arbeitsschwere im Sitzen, das ist ja typischerweise das, was man im Büro hat, im Temperaturbereich zwischen 20 und 26 Grad sein muss.
Genau, da gibt es das ominöse 26-Grad-Urteil aus Bielefeld, was allerdings auch im Nachgang kassiert wurde, dass nämlich ein Unternehmen diese Obergrenze in irgendeiner Form einhalten muss oder Ausgleichsmaßnahmen schaffen muss für die Mitarbeitenden,
ja,
wenn nicht gewährleistet werden kann, dass die Temperatur unter von 26 Grad Celsius erreicht werden kann im inneren Raum, weil nämlich danach die kognitive Leistungsfähigkeit, so damals die Urteilsbegründung, signifikant abnähme und den Mitarbeitenden das nicht zuzumuten wäre.
Ja, und tatsächlich glaube ich, dass man das in den Sommern, wie wir sie heute haben, in ganz vielen Gebäuden nicht schafft ohne Klima- und Lüftungsanlage.
Das glaube ich für dich mit. Damals ging es um das Thema, als ich mich damit beschäftigt habe, parallel zu dem Thema Luft auch thermische Lasten abzufahren im Gebäude, ja, über stille Kühlungslösungen beispielsweise. Gibt ja auch noch Kühlbalken oder Kühldecken oder Bauteilaktivierung und sonstiges. Nur die Frage stand bei jedem, der ein Gebäude errichtet hat, wie schaffe ich es, das thermische Aufschaukeln eines Gebäudes in den Sommermonaten zu verhindern, wenn ich nicht mehr mit natürlichen Maßnahmen gegensteuern kann, um den Mitarbeitenden ein angenehmes Arbeitsklima vermitteln kann.
Und das Problem ist natürlich dabei auch dann dieser Konflikt. Wenn ich jetzt einen Sommertag habe mit 32 Grad, kann ich sagen, okay, dann mache ich ab morgens die Fenster nicht mehr auf. Dann schaffe ich es vielleicht länger unter 26 Grad zu bleiben, aber dann habe ich ein Problem mit dem CO2-Wert.
Absolut.
Und das habe ich im Übrigen auch, wenn ich diese Umluftkühlanlagen habe, die jetzt keine frische Luft reinbringen, dann ändere ich ja den CO2-Wert nicht.
Man nannte das immer, wenn man innen drin kühle Luft hatte, bezogen auf nur die reine Raumluft, aber ohne Frischluftzufuhr, man nannte das dann tatsächlich umgangssprachlich immer Kühldeckenluft,
weil es
dann stickig und schwierig wurde tatsächlich.
Guter Tipp ist auch immer, ich glaube, das ist das, was du immer machst, du hast extra einen Kühlschrank für dein Büro, du machst immer den Kühlschrank auf, wenn der zu warm ist.
Also ich habe auch, wie gesagt, mit allen Amerikanern mich abgestimmt. Wir machen alle 2 Minuten lang unseren Kühlschrank auf.
Genau.
Erderwärmung gelöst. Kein Problem. Kriegen wir hin. Wir haben genug Energie in
Texas.
Das
ist ungefähr genauso ein guter Vorschlag wie der Vorschlag, der in der Corona-Pandemie mal kam von einem damals schon Präsidenten, dessen Namen ich heute nicht nennen werde.
Lord Voldemort.
Der aber heute irgendwie wieder Präsident geworden ist, der damals vorgeschlagen hat, man könnte doch diese Desinfektionsmittel, die auf den Händen sehr wirksam sind, die könnte man doch idealerweise den Menschen auch spritzen, weil dann das Coronavirus.
Ich glaube, der hat da ein paar von getrunken, ehrlicherweise, aber auch Ex, der hat sich damit desinfiziert.
Das mal so am Rande, genau. Und dann ist noch wichtig zu wissen, dann gibt es, das waren jetzt mal so die Grenzwerte, die man einhalten muss. Und dann ist auch empfohlen, wie man das realisieren kann. Oder es werden Wege beschrieben und dann wird unterschieden zwischen freier Lüftung und maschineller Lüftung. Mhm. Und dann werden Anforderungen definiert an freie Lüftung. Und darauf will ich mal eingehen, weil freie Lüftung heißt ja Fensterlüftung.
Yes.
Und da gibt es ein paar allgemeine Anforderungen. Und zwar die erste, Lüftungsquerschnitte und Raumtiefen müssen eingehalten werden. Da gibt es eine Tabelle zu, da komme ich gleich mit einem konkreten Beispiel drauf zurück. Man darf dann von diesen Lüftungsquerschnitten und Raumtiefen nur abweichen, wenn ich die Anforderungen an diese CO2-Limits anderweitig sicher einhalten kann.
Wie sollte ich das machen?
Ja, vielleicht indem ich Türen aufmache oder weiß der Teufel was,
okay,
oder vielleicht irgendwas anderes habe. Aber das ist wichtig, ne? Die Tabelle, auf die ich gleich eingehe, wenn ich die Fensterflächen nicht einhalte, dann muss ich anders sicherstellen, dass ich diese 1000 ppm einhalte. Genau, und man muss halt die Fenster so anordnen, dass auch die Räume vernünftig durchlüftet werden, durchspült werden und so weiter. Und dann steht da ein bisschen unkonkret drin, leider Zugluft muss vermieden werden. Das stelle ich mir mal relativ spannend vor, wie das funktioniert.
Gerade weil du sagst, Fenster und Türen aufmachen.
Genau. Und dann gibt es eine schöne Tabelle, wo es um die Fensterflächen geht. Einmal für die einseitige Lüftung und einmal für die Querlüftung. Mhm. Die Querlüftung würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil die Querlüftung hat man in der Praxis, glaube ich, nicht. Weil die Querlüftung heißt nämlich Öffnung in gegenüberliegenden Außenwänden oder Außenwand und Dach.
Da musst du schon wirklich sehr koordiniert alles hinbekommen.
Da gibt es nicht viele Büroräume, die das realisieren können. Genau, und dann ist es halt so, dass bei der einseitigen Lüftung es heißt, dass die Öffnungsfläche für Mindestluftwechsel, also um diese 1000 ppm zu erreichen, bei kontinuierlicher Lüftung, das hieß auch Kipplüftung, 0,35 Kubikmeter pro Person, Quadratmeter, Fensterfläche, geöffnete Kippfensterfläche pro Person bedeuten und bei Stoßlüftung 1,0 Quadratmeter pro 10 Quadratmeter Raumfläche. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen.
Gerade so ein bisschen an die Folge mit der AMF, die wir
hatten zu dem Thema. Ja, das ist im Grunde genau die gleiche Anforderung, weil AMF sich darauf ja ein bisschen bezieht.
Ja, ja.
Die Frage ist ja, was heißt das konkret? Das habe ich mal ausgerechnet. Das heißt, bei einem 4-Personen-Büro mit 26 Quadratmetern, was jetzt ein recht klassisches 4-Personen-Büro ist, hieße das, dass ich von klassischen Kippfenstern mit einer Größe 1,2 Meter hoch und 1 Meter breit, bräuchte ich 6 Stück in einem solchen Raum.
Auf 26 Quadrat?
Ja, auf 26 Quadratmeter bräuchte ich 6 solcher Fenster, damit ich den Anforderungen an die kontinuierliche Lüftung gerecht werde. Bei der Stoßlüftung, da gab es ja diese andere Frage mit dem ein oder diese andere Anforderung 1,05 Quadratmeter pro 10 Quadratmeter, da bräuchte ich eine voll öffnbare Fensterfläche von 2,7 Quadratmetern. Und die müsste ich, das ist tatsächlich auch beschrieben, also wenn ich die Fenster voll aufreiße, ja, Stoßlüften,
ja.
Müsste ich das im Winter quasi 3 Minuten am Stück machen, alle 60 Minuten. In den Zwischenjahreszeiten 5 Minuten am Stück, alle 60 Minuten. Und im Sommer 10 Minuten, alle 60 Minuten. Und da glaube ich, in der Praxis
unrealistisch.
Macht das keiner.
Keiner.
Ne? Vor allem, weil das Schlimme ja ist, die Fensterlüftung funktioniert ja dann gut, und das zeigen diese Minutenangaben ja auch ganz gut, die funktioniert immer dann gut vom Luftwechsel, wenn es entweder draußen sehr kalt ist oder sehr warm ist.
Du musst halt eine Temperaturasymmetrie zwischen draußen und drinnen.
Genau, sonst steht die Luft.
Sonst steht die Luft.
Ja, ja. Und das Problem ist, immer dann habe ich ja auch Zugluft, zumindest im Winter, und unangenehm. Immer dann habe ich auch das Problem, dass ich diese Temperaturbereiche 20 bis 26 Grad zumindest zeitweise verlasse.
Ja.
Genau, deswegen glaube ich, das, was da gesetzlich quasi beschrieben ist in den Arbeitsstättenrichtlinien, beziehungsweise was beschrieben ist, um der gesetzlichen Pflichten sicher nachzukommen, ist in vielen Büros nicht mit natürlicher Lüftung kaum realisierbar oder ganz, ganz schwer realisierbar. Ja. Und gleichzeitig, und darüber müssen wir auch drüber reden, ist es natürlich auch so, dass es einfach einen Energiebedarf hat, weil ich ja die Luft, die einströmt, im Winter sehr, sehr kalte Luft, immer nachheizen muss. Das ist faktisch so. Ich hole mir auch alle Stäube und so weiter rein. Das ist auch faktisch so.
Lautstärke
hast du noch dazu? Lautstärke hole ich mir rein.
Ja.
Und das Problem ist, ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, das wird halt einfach nicht gemacht. Weil das keiner heute mehr tut in der Praxis. Ne?
Ich kann es nachvollziehen. Gerade dieses Argument mit Lärm, Verkehr und dann noch weiteren Feinstäuben, Reifenabrieb und so weiter, den du dir reinholst. Die wenigsten Leute haben da, glaube ich, auch ein Interesse dran, tatsächlich das zu tun. Ist nachvollziehbar. Genau. Das ist und, ja menschlich. Ja?
Und dann gibt es halt in der gleichen Arbeitsstättenrichtlinie auch Anforderungen an maschinelle Lüftung.
Jetzt kommen wir zum
Punkt.
Und
da steht dann erstmal drin, wann ist denn das erforderlich?
Mhm.
Da steht dann, wenn freie Lüftung nicht ausreicht oder nicht realisierbar. Das heißt, immer dann, wenn ich jetzt diese 6 Fenster nicht einbauen kann, die ich bräuchte.
Okay.
Oder wenn ich gar keine Fenster habe, weil der Raum zumindest
oder
der Raum
die Fassade sehr tief, einfach nicht offenbar
genau,
ist.
Genau, der Raum sehr, sehr tief ist. Und also wenn diese ganzen Grenzwerte nicht eingehalten werden können, dann muss ich eigentlich machen. Und dann ist halt beschrieben, wie man es tun muss. Man muss den Stand der Technik einhalten. Man muss das so dimensionieren, dass man diese 1000 ppm einhält. Es darf dann auch keine Zugluft geben und so weiter. Also das ist schon
Geschwindigkeiten
alles,
und Temperaturen.
Genau. Das ist alles sehr, sehr klar definiert. Umluft ist nur gestattet, wenn Gesundheitsgefahren ausgeschlossen sind. Das heißt beispielsweise die Abluft aus oder Belästigung und Gesundheitsgefahren ausgeschlossen sind. Das heißt beispielsweise die Abluft aus Küchen, die darf ich nicht bei einer Umluftanlage jetzt wiederverwenden.
Ein Stück weit selbst erklären tatsächlich. Ja.
Also das macht alles total viel Sinn, muss natürlich sachgerecht in Betrieb genommen werden und gewartet werden und so weiter. Und generell wird halt gesagt, dass der Stand der Technik eingehalten werden muss. Und da haben wir ja in unserer Welt heutzutage Einschläge, Normen und Richtlinien, und eigentlich die wichtigste da können wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, ist die DIN EN 16798 Teil 1, also eine europäische Norm, die sich quasi mit der Lüftung von Gebäuden beschäftigt. Und da geht es um Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik. Also die beschreibt genau, was muss ich jetzt tun, um bestimmte Anforderungen in dem Gebäude zu erfüllen. Und da ist es vom Grundsatz so, und das wird der ein oder andere wissen, es werden sogenannte Raumluftkategorien definiert, beziehungsweise Kategorien für das Innenraumklima definiert, von 1 bis 4, wobei 1 die beste Kategorie ist und Kategorie 4 die schlechteste. Und dann gibt es für diese Kategorien Anforderungen. Ja. Also relativ simpel, zum Beispiel bei der Temperatur sagt die Kategorie 1, ich darf im Winter muss ich mindestens 21 Grad erreichen, im Sommer darf ich maximal 25,5 Grad haben. Kategorie 2 wären dann diese 20 bis 26 Grad, das heißt in unserem Fall reden wir jetzt über die Kategorie 2, wenn ich die Arbeitsstättenrichtlinie quasi einhalten will, beziehungsweise die Anforderungen da drin. Dann gibt es da auch Themen zur Behaglichkeit, wie welche Luftgeschwindigkeiten sein können und so weiter. Das ist alles genau definiert. Das ist auch nichts, was schwierig ist.
Tatsächlich.
Das ist das, was wir seit Jahrzehnten eigentlich einhalten in der Branche, wenn wir maschinelle Lüftungssysteme einbauen. Was ich daran immer so bemerkenswert finde, ist, dass man diese ganzen Anforderungen, die wir eigentlich haben für eine maschinelle Lüftungsanlage, dass die viel, viel kritischer sind und viel, viel höher liegen als das, was eine Fensterlüftung realisieren kann. Weil ich diese Zugluftanforderung, zum Beispiel aus dieser Norm,
beim Fenster gar nicht definiert
beim Fenster sofort überschreiten würde im Winter, wenn ich das Fenster bei einer Stoßlüftung aufmache. Weil die Luft ja blitzschnell reinströmt im Winter, ne, fällt runter zum Fußboden.
Und kein einziges Wort über Wärmerückgewinnung bei der Fensterlüftung.
Das kommt noch dazu. Genau, Wärmerückgewinnung komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, weil das ist natürlich auch gesetzlich Pflicht inzwischen in den Büros, auch in Europa, in Deutschland und so weiter. In der DIN EN 16798 Teil 1 werden aber auch noch akustische Rahmenbedingungen beschrieben.
Was meiner Meinung nach in den meisten Büros viel zu sehr wenig beachtet wird tatsächlich.
Genau, da gibt es zum Beispiel in kleinen Büros Kategorie 1, das sind die Anforderungen, Schalldruck Pegel 30 dB. Kategorie 2 in kleinen Büros wären 35 dB. Schalldruckpegel, die nicht überschreitend werden dürften, also A-bewerteter, über die Zeit gemittelter Schalldruckpegel, wenn man so will. Genau, das ist da alles genau definiert. Und dann gibt es auch Hinweise, wie man die Luftmengen definiert oder welche Luftmenge man braucht. Weil natürlich die Frage ist, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, wie viel Luft brauche ich denn nun, um diese 1000 ppm einzuhalten?
Einige sagen 25, andere 30, andere 35.
Genau, da gibt es vom Grundsatz zwei Verfahren in der DIN EN 16798. Das eine nennt sich Verfahren auf der Grundlage der wahrgenommenen Luftqualität. Wunderschöner Satz, finde ich auch manchmal ein bisschen sperrig. Ja. Da gibt es ein relativ simples Verfahren. Es gibt einen flächenbezogenen Volumenstrom, also wie viel Volumenstrom brauche ich pro Quadratmeter Raumfläche, wie viel und einen personenbezogenen Volumenstrom, also wie viel Volumenstrom brauche ich pro Person im Raum?
Kubikmeter pro Person.
Und dann summiere ich beides auf. Und dann gibt es in den einzelnen Kategorien Anforderungen. Da käme dann für unser schönes Vier-Mann-Büro raus, dass ich ungefähr 167 Kubikmeter Luft bräuchte.
Pro Stunde.
Bei den vier Personen, genau. Ist jetzt hier in dem Fall mit den 26 Quadratmetern ein bisschen mehr als die typischen 30 Kubikmeter, 50 bis 30 Kubikmeter, die man manchmal empfiehlt. Aber das ist relativ einfach und simpel möglich. Das andere Verfahren, was ich auch noch mal kurz nennen wollte, ist das Verfahren zur Auslegung der Außenluft. Volumenströme unter Anwendung der Grenzwerte der Stoffkonzentration. Jetzt guckt er mich wieder so an, wie er mich oft anguckt.
Welche Stoffkonzentration meinen
wir? CO2 ist eigentlich auch total einfach,
die
in der Vorstellung.
Okay.
Jetzt habe ich ja eine Lüftungsanlage, die holt Luft von draußen in den Raum.
Ja, klar.
Draußen haben wir vorhin gehört, 400 ppm CO2.
Feinstaub.
Drin will ich 1000 ppm
maximal.
1000 ppm maximal haben. Und jetzt gibt's für Menschen ganz gute Angaben darüber, wie viel CO2 der Mensch produziert.
Mhm.
Das hängt ab von dem, was er tut. Also
körperliche Aktivität und
mehr
so weiter.
Als im, wenn du schläfst zum Beispiel.
Ja.
Also mit der Atemfrequenz und so weiter. Gibt's aber für Büros natürlich Werte, die man da ansetzen kann. Und dann ist es simple Mathematik eigentlich.
Eine Formel dahinter.
Ist halt eine Formel. Man kann das, kann dann die Differentialgleichung, Auflösung und so weiter, wenn man sich viel Mühe macht und eine Liebe für hat. Man kann aber auch einfach einfache Formeln nehmen aus den Normen. Die sind nämlich fertig, die kann jeder sofort nutzen. Wir haben dafür auch Tools. Und dann kann man quasi berechnen, exakt berechnen, wie viel Luft man benötigt, um diese 1000 ppm einzuhalten. Da kommen dann bei dem Verfahren auch ungefähr 150 Kubikmeter raus, die ich brauche. Also es ist auf einem ähnlichen Niveau. Ich glaube ja immer, dass manchmal die Verfahren viel zu kompliziert sind und dass man einfach sagen könnte, solange die Menschen sitzen und atmen und nicht viel Sport machen, nimmst halt immer 30 oder immer 35. Und wenn die schlafen, nimmst du immer 25. Oder. Also einfach total einfache Regeln möglicherweise besser werden. Genau, das sind so die Punkte, die aus der Arbeitsstättenrichtlinie kommen, beziehungsweise aus den Normen, die dazugehören. Und dann gibt es natürlich noch das GEG, was natürlich immer gilt, auf die das will ich jetzt nicht so stark eingehen, aber da wird natürlich vorgeschrieben, Wärmerückgewinnung zu nutzen und so weiter.
Welche Prozentzahl wird jetzt vorgegeben?
Bei Wärmerückgewinnung? Interessanterweise, das ist eigentlich eine ganz nette Story dahinter, das GEG fordert eine H-Klasse, die definiert die Wärmerückgewinnung quasi und verweist auf eine Norm, die aber total veraltet ist. Und die Anforderungen aus dem GEG an Wärmerückgewinnung, die sind so tief, dass die deutlich unter den europaweit geltenden Mindestanforderungen liegen.
Was gilt denn dann?
73%.
73%. Ja, für manche ja sicher noch mit 80 und mehr überwiegen.
Ja, also du hast in Europa, es ist relativ einfach, du hast für alle Plattenwärmerückgewinner und Rotationswärmerückgewinner aufgrund der Ökodesign-Richtlinie die Anforderung mindestens 73% thermische Rückwärmzahl und bei Kreislaufverbundsystemen sind es 68%.
Genau. Machbar. Aber heute mit heutiger Technik?
Wir empfehlen ja immer, das fürs heute genau zu bewerten über Lebenszyklusbetrachtung, weil manchmal macht mehr Sinn, manchmal macht aber auch Sinn, einfach die 73% zu nehmen. So, ne? Also es ist nicht so, dass viel bringt, das hatten wir ja schon ein paar Mal.
Ja.
so das Thema. Genau, also GEG, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die da drin reguliert sind, also wie Mindestelektroeffizienz und so weiter. Mhm. Also ist aber alles nicht so, dass man das nicht einfach einhalten kann. Mhm. Genau. Und die weiteren Normen, die man sich vielleicht noch anschauen konnte, falls das jemand interessiert, es gibt noch eine VDI 2081, da geht es um Geräusche, und gibt es noch eine DIN EN 16798 Teil 3 und aber so weiter.
Geräusche aus der Emission der Lüftungsanlage.
Ja, genau, wie man sowas berechnet und generell, was man in Räumen einhalten muss, weil das ja gar nicht so einfach ist im Raum, wo man, sagen wir mal, mehrere Quellen hat, die jetzt Geräusche erzeugen, aber der Raum auch eine Raumeigenschaft hat, also eine Dämpfungseigenschaft hat. Da muss man genau wissen, wie man sowas berechnet. Ist alles auch kein Hexenwert, kriegt man alles hin.
Aber sollen gemacht werden.
Genau. Das ist auf jeden Fall so das Thema, jetzt mal aufgeräumt von gesetzlicher Perspektive, gerade so die Anforderungen an Bürolüftung. Mhm. Und um nochmal darauf einzugehen, was wir eingangs schon gesagt hatten, ich glaube, das Ziel ist gar nicht so sehr, nur die gesetzlichen Mindestanforderungen einzuhalten, die ja alle total viel Sinn machen, sondern wir müssen einfach eine Wahrnehmung schaffen, dass es für die Menschen in Räumen, gerade im Bereich, wo man arbeitet, extrem viel bringt und super viele Vorteile hat, ne?
Absolut. Also ökonomisch gesehen, glaube ich, hat das jeder geblickt schon relativ frühzeitig mit den Statistiken von eingangs unseres Podcasts. Und die Frage ist halt, was glaubst du, woran scheitert's?
Heute? Mhm. Ich glaube, manchmal sind die Mehrwerte nicht transparent genug.
Ist das unser Problem oder das Problem der Bauindustrie per se?
Ich meine, es ist ja schon irre, dass wir bei dem Energiebedarf von Gebäuden rechnen, glaube ich, inzwischen alle, wann amortisiert sich das, wie sind die Einspareffekte monetär, was passiert auf der CO2-Seite und so weiter. Aber wir bewerten zum Beispiel bei so einer Lüftungsanlage viel zu selten den wirtschaftlichen Impact, eigentlich fast nie. Also ich habe noch niemand getroffen, der mir gesagt hat, pass auf, ich habe das jetzt hier mal bewertet und ich habe festgestellt, wenn ich meine Lüftungsanlage einbaue und sicherstelle, dass die Temperatur so und so ist und die Luftmenge hinbekomme, dann sinkt meine Krankheitsquote um das und das, die Arbeitseffizienz steigt um das und das und deswegen habe ich einen wirtschaftlichen Effekt von dem und dem und deswegen ergibt sich ein ROI von wahrscheinlich oft weniger als ein Jahr.
Ich muss deshalb so grinsen an der Stelle, weil das wird der Branche und uns oder auch der Industrie grundsätzlich in der Form immer vorgeworfen. Das sind ja gemachte Zahlen, die wir nur verwenden, um das auch zu verkaufen. Nur wenn man halt dann jemandem tatsächlich die Chance gibt, das auch zu eruieren, und das ist ja auch wissenschaftlich begleitet worden über viele Jahrzehnte. Es ist jetzt nicht so, dass es da gestern erst gemacht wird, sondern das ja auch schon über lange, lange Zeit unabhängig auf der ganzen Welt wirklich Bestand hat. Dann muss man schon glauben, dass es tatsächlich auch so ist und nicht nur erfunden wurde.
Ne? Ein bisschen mache ich uns auch als Branche in Vorwurf. Wir reden halt ganz, ganz oft viel zu viel darüber, was unsere Produkte Schlechtes tun. Also wir fokussieren uns dann auf Energiebedarfe. Mhm. Natürlich hat so ein System Energiebedarfe. Das ist ja klar. Man kann das zwar energieeffizient betreiben, aber erstmal braucht man Energie, um sowas zu betreiben. Im Vergleich zum komplett geschlossenen Raum ist das faktisch so.
Absolut.
Ne? Da reden wir viel drüber, dann reden wir über Schallsachen und so weiter. Wir reden aber viel zu wenig über die Effekte, die damit erzielt werden.
Wie Gutes damit geschehen. Ja. Ne?
Deswegen bin ich super froh, dass in dem europäischen Gebäudeenergiegesetz quasi, also in Energy Performance of Building Directive, es eine Richtlinie quasi gibt, die sich mit dem Thema Energie befasst von oder Energiebedarf von Gebäuden, aber parallel dazu auch quasi bewertet, wie ist das Gebäude als Lebensraum zu bewerten und diesen Vergleich zieht zum Thema Indoor Air Quality oder Indoor Environmental Quality und da vorschreibt, dass da auch Mindestanforderungen geben wird, weil ansonsten ist ja Quatsch, wenn ich jetzt sage, ein Auto darf x Liter Sprit verbrauchen
und kriegt dann irgendein Label.
Und kriegt irgendein Label, aber ich sage nicht, ob in dem Auto eine Person fahren darf oder 50 Personen, dann macht es einfach keinen Sinn und genauso wenig Sinn macht es für ein Gebäude zu sagen, das darf so und so viel Energiebedarf haben, ohne dass ich beschreibe, wie gut die Qualität in dem Gebäude ist, um da drin zu leben quasi. Ja. Ne? Also der Nutzen, der muss quasi immer im Vergleich zum Aufwand stehen. Ansonsten macht so eine Betrachtung wenig Sinn.
Das ist ein spannender Punkt, weil was ich mal an der Stelle feststelle für mich selber, ich muss mal wieder in die DGNB-Statuten und auch bei LEED und BREEAM reingucken, ob mittlerweile es auch diese Themen, nämlich der Luftqualität, in diese Bewertungskriterien geschafft.
Ich glaube schon.
Ja. Früher war es thermische Behaglichkeit, ja, im Sommer und im Winter, aber nicht weiter definiert bezogen auf die Aufenthaltsqualität im Raum. es gibt immer ganz viele Kriterien. Ich weiß noch, bei der DGB damals ging es um das Thema Zugänglichkeit für öffentlichen Nahverkehr und alternative Transportation, die Fahrräder und so weiter. Nur von Lüftung habe ich da lange nichts mehr gelesen. Das wäre tatsächlich meine Aufgabe, die ich mitnehme, weil in einer unserer nächsten Folgen wäre mein Wunsch, dass wir uns mal die aktuelle Marktbeobachtung von Professor Dr. Lars Feld angucken. Da geht es nämlich um die Frage, welche Immobilienbedarfe hat Deutschland in Zukunft und vor allen Dingen auch, um mal einen ähnlichen Vergleich zu machen. Das Büro ist ja sehr, sehr stark durchdekliniert. Das ist auch eine Arbeitsstätte, nicht nur. Bei der Schule haben wir es festgestellt, könnte es sich um eine Arbeitsstätte handeln. Die meisten wehren sich dagegen, sagen, nein, das ist eine Schule, eine Bildungseinrichtung.
Böse Zungen würden ja behaupten, wenn Schüler und Kinder auch wählen können, dann wäre der Fokus anders.
Wäre tatsächlich so. Mein Wunsch wäre tatsächlich, wir gucken uns als nächstes mal nämlich Sozialimmobilien an. Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser als Erweiterung dessen, weil da habe ich mich mal ein bisschen kundgetan und bin zu erschreckenden Ergebnissen gekommen.
Dann kann ich mal Fragen stellen.
Dann kannst du mal Fragen stellen und die werde ich laienhaft beantworten.
Dann darf ich mal hier hinkommen, unvorbereitet.
So wie immer.
Genau. Das wäre schön, weil Pflegeeinrichtungen finde ich auch total spannend, weil das ist ja ein Thema, was in der Zukunft immer wichtiger wird und das ist halt der Lebensraum der Menschen.
Tatsächlich.
Und tatsächlich ist es ja auch etwas, wo die meisten Menschen, die jetzt nicht in der Pflegeeinrichtung selber wohnen, aber da ab und zu hingehen, die verbinden die Luftqualität in einer Pflegeeinrichtung mit was Negativem.
Ja.
Und das ist eigentlich schade, weil das ist der Wohnraum der Leute. So. Da will man ja eigentlich, dass die Menschen wie zu Hause ihre Angehörigen gerne besuchen gehen, weil sie da gerne reingehen. Will ja keiner reingehen und denken, boah, ich ist heute.
Oder schon eine Verbesserung sein tatsächlich. Ja. Ne? Ich bin gespannt. Also ich werde mich vorbereiten fürs nächste Mal. Da wird es eine spannende Folge geben.
Ich hoffe, das ist nicht so ein Versprechen wie mit den Shownotes. Aber
ich glaube, dass die Yara, unsere geliebte Redakteurin, da hinten fleißig mitgeschrieben hat. Und alle Normen, die du vorhin genannt hast, wenn sie denn zugänglich sind.
Ich habe gar nichts. Ich habe probiert, nicht so viele zu nennen.
Ich weiß, aber wir versuchen sie mal, Yara, als PDF oder als Link in die Shownotes zu packen. Ich glaube, dann freut der Martin sich ganz doll.
Auf jeden Fall. Und ich weiß, was wir freuen uns auch sowieso auch immer über Feedback, das wollte ich nochmal sagen. Weil wir machen ja immer eine bunte Mischung aus Themen, die jetzt ein bisschen technischer sind, so ein bisschen träger sind vielleicht auch für den einen oder anderen. Gepaart mit Themen, die auch, wo wir einfach über Menschen reden und die vielleicht mal gar nichts mit Technik zu tun haben.
So wie ich.
Immer her mit Feedback. Wenn sie sagen, hört mal auf, so viel über Technik langweilige zu Sachen zu reden.
Mach mal nur Personality.
Mach mal nur noch so, keine Ahnung,
wie Hello-Card-Fragen. Hello-Card-Fragen. Wie ich den Wahlkampf aufbaue für Martin Lenz hier.
In Bottrop. Vielleicht trete ich in Bottrop
an. Das wäre mein Wunsch.
Und ich in Neukirchen. Also wenn du in Bottrop antrittst, dann bin ich dagegen.
Das ist leider zu spät. Die Parteien haben sich schon festgelegt, wer es machen soll.
Okay.
Das ist aber eine andere Folge.
Also
teils, ja. Interessant, weil in der FAZ hat ein Bürgerbündnis sich dazu entschieden, diese Stelle auszuschreiben für Bottrop. Unterstützt dann von der FDP, von den Grünen, von den Freien Wählern.
Und ich glaube auch, kann man sich da bewerben?
Man kann sich da also bewerben. Es gibt eine Kommission oder so eine Art Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern und Interessierten, die schauen dann, welcher Kandidat der Ereignis oder der vielversprechendste ist quasi. Und der tritt dann gegen die von der SPD und CDU schon festgelegten Kandidaten. Ja, der eine ist ein Verwaltungsfachwirt, der von der SPD aufgestellt ist, der jetzt Anfang seiner 30er Jahre ist und da wohl als der Kronprinz gesehen wird. Und die CDU hat sich für einen etwas fragwürdigen Unternehmer entschieden, der das dann machen soll. Und die werden es untereinander irgendwie bekasten.
Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre. Wenn ich dich jetzt bei dieser Ausschreibung, einfach bewerben würde, ohne dass du das weißt, dann kriegst du auf einmal so einen Brief. Herzlichen Dank für Ihre Bewerbung.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen.
Sie haben uns alle begeistert.
Ist so.
Wir werden ab morgen die Wahlplakate drucken. Danke für das Zusenden der Bilder.
Meine Slogans sind schon klar. Martin Münches, das Gesicht zur Stadt. Ja, so Elend hat viele Gesichter.
Das ist einfach gut. Ganz sympathisch, halt ein bisschen in die Jahre gekommen.
Wer ist wie Bottrop, hatte mal was Gutes, jetzt einfach abgewirtschaftet.
Ja.
Ja, oder?
Ne, bei dir finde ich anders.
Ist so.
Doch, ne? Jetzt muss ich auch mal was Nettes sagen.
So, wir nennen das Martin Münches.
Wir machen jetzt mal hier Schluss, oder?
Für Bottrop.
Wolltest du heute noch Fragen machen? Wollten wir noch Fragen machen?
Nein, wir machen keine Fragen. Wir haben über 40 Minuten durchgezogen, den Leuten bluten die Ohren, falls sie das bis hierhin schon gehört haben. Die sagen so, aller bitte Gnade, ich kann nicht mehr. Oder die sind jetzt einfach an ihrem Fazit angekommen und denken sich so, ja, war ganz okay, aber nächstes Mal kürzer bitte. Kann auch sein.
Man weiß es nicht so genau.
Wir wissen es nicht.
Aber es ist ja auch ein kostenfreies Angebot, das ist immer das Schöne daran.
Ja.
Also jeder, der nicht hören will, muss ja nicht hören.
Der muss fühlen. Aber Besuch, falls der kommt, der Podcast eigentlich nach der ISH erst raus.
Das weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Redaktion. Doch, ich glaube schon.
Ja, der kommt nach der ISH raus. Mensch, das war eine super ISH. Können wir im Nachgang ja auch nochmal besprechen.
Aber wir machen ja auf der ISH auch ein paar Folgen.
Oh ja.
Und da weiß ich gar nicht, wie die Reihenfolge so ist. Ob wir vielleicht ein paar Sachen dann...
Ausspielen vorher?
Ja,
oder während
vor,
der ISH
den Podcast erst später
Tag
machen.
Wir zwei. Ne? Boah, das ist für viele schon so ein Angebot. Wir müssen übrigens eine Autogrammkarte von den Nachdrucken.
Ich weiß nicht,
muss
ich
jetzt gerade
rauskommen.
Mal als Reminder aufsetzen.
So, jetzt machen wir aber Schluss hier.
Genau.
Hast du noch einen Witz zum Abschluss?
Kommt ein Skelett in die Bar ein, Bier ein Aufnehmer. Geht immer, ist kurz.
Ich weiß gar nicht, ob du dir bitte, bei dir ist irgendwo so ein kleines Kämmerchen, wo du einfach nur so, da kannst du sofort abrufen. Ist du musst so. 0 Sekunden überlegen. Ne?
Absolut.
Als würde ich so, keiner, als würdest du so 15 Mal am Tag gefragt werden.
Kommt ein
hast
Skelett,
du noch zwei
kommt ein Skelett zum Zahnarzt. Sagt der Zahnarzt, ihre Zähne sind top, aber ihr Zahnfleisch.
Okay,
damit reicht. Wir, jetzt aber wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, erfolgreichen vor allen Dingen und abonnieren Sie unseren Kanal auf jeden Fall. Das
also,
ist immer gut. Machen Sie es gut.
Bald. Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.